Hey Sarah, wir haben uns in der letzten Zeit ja ziemlich viel mit Wut- und Trotzausbrüchen in der frühen Kindheit beschäftigt, stimmt's?
Ja, absolut. Wir waren auf der Suche nach etwas, das Eltern hilft, den Stress, den diese Entwicklungsphase mit sich bringt, irgendwie leichter zu bewältigen.
Genau. Wir wollten, dass dieser negative Anstrich, den diese Zeit nach dem ersten Geburtstag hat, aus den Köpfen der Eltern verschwinden kann. Wir freuen uns nämlich, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Wir freuen uns, wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen. Aber wenn sie sich zum ersten Mal vor Wut auf den Boden werfen, finden wir das blöd und es stresst uns total.
Absolut. Dabei verrät uns das Trotz- und Wutverhalten so viel über die Autonomieentwicklung unserer Kinder und steht eigentlich nur für eine riesige Möglichkeit, die Beziehung zum eigenen Kind zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, gut und tricky zu reagieren.
Ja, das ist das, was Eltern meist suchen. Eine Art Leitfaden, an dem sie sich in kniffligen Situationen entlanghangeln können. Und ich finde, uns ist da was ziemlich Tolles und Cooles gelungen, oder?
Absolut. Wir haben nämlich für euch einen Videokurs gebaut, in dem ihr alles findet, was ihr braucht, wenn ihr mehr über diese Phase erfahren wollt. Wir erklären dir, warum das Verhalten plötzlich so ist. Wir machen dich auf einige Beobachtungen aufmerksam, die dir vielleicht in Wutmomenten noch nicht so aufgefallen sind.
Und wir zeigen dir ziemlich wirkungsvolle Strategien, wie du diese Situation elegant und geschickt auflösen kannst. Du kannst diesen Kurs ab dem 15. November erwerben und mit dem Early Bird Rabatt hast du jetzt die Möglichkeit, schon ab dem 1. November dir deinen Zugang zu sichern. Klingt interessant für dich? Das ist es auch wirklich. Mach dich auf den Weg und entstresse deinen Kleinkindalltag mit unseren Tipps und Erklärungen. Du findest neben Erklärvideos und vielen alltäglichen Beispielen ein informatives Handout mit Bonusmaterialien für dich. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Hallo, du hörst wieder Pickup für die Ohren, der Podcast über alle Themen rund um das erste Lebensjahr deines Babys. Wir sind Sarah und Nina und wir hoffen, du hast dich schon auf unseren neuen wöchentlichen Podcast-Turnus eingestellt und hast uns einen festen Platz in deinem Wochenende gegeben. In der Episode heute soll es jetzt um das Thema Laufen lernen gehen. Wir möchten dir gerne die Erkenntnisse der Forschung zur Bewegungsentwicklung zum freien Gang deines Babys zusammentragen. Soll heißen, was braucht es eigentlich für Voraussetzungen deines Babys, um sich hinzustellen und um irgendwann frei laufen zu können? Und in welchen Zeiträumen finden diese Entwicklungen statt? Das ist das, was wir dir heute mitgeben wollen. Und ich frage mal Sarah, ob sie da ist. Hallo Sarah.
Hallo Nina, ich bin da.
Das ist schön, dann lass uns mal loslegen. Wenn wir uns Babys anschauen, die auf dem Weg sind, in die Startmotorik zu kommen, was wissen wir, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit diese Entwicklung bei den Babys stattfindet? Was siehst du?
Also, um in den Bereich zu kommen, brauchen die Babys ganz unterschiedliche Fähigkeiten, die sie vorher schon ganz lange trainiert und eingeübt haben. Also, das startet ja schon in dem Moment, wo sie am Boden liegen und in Bewegung sind. Das setzt sich fort mit dem Drehen irgendwann vom Rücken in Bauch, Bauch in Rückenlage. Das geht weiter mit dem Robben, mit dem Krabbeln, mit dem Hinsetzen. Das alles ist sozusagen der Unterbau für das, was dann kommt, nämlich das in die Höhe gehen, also irgendwann mich hochziehen, an Gegenständen im Stand sein. Und dann natürlich irgendwann ins Laufen zu kommen. Und da sind so drei Bereiche ganz besonders wichtig. Also zum einen ist das, dass die Kinder genug Kraft haben. Und zwar Kraft in den Füßen, in den Beinen und im Beckenbereich, damit ich Stabilität habe, damit ich genug Muskulatur habe. Die Muskulatur in den Füßen wird ja schon trainiert, wenn ihr eure Kinder mal beobachtet, wenn sie viel barfuß sind. Egal in welchem Entwicklungsstadium sie gerade sind, arbeiten eure Kinder immer mit den Füßen. Die drücken sich am Boden ab oder die bewegen ihre Füße und da bauen sie die Muskulatur auf. In den Füßen, in den Beinen und im Becken, die sie dann eben brauchen. Das ist das eine. Das zweite, was wir wissen, was eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist der Bereich Gleichgewicht, der sehr komplex ist. Da können wir vielleicht gleich nochmal so ein paar extra Worte drüber verlieren. Und dann ist es natürlich auch die Idee davon, hinfallen und abfangen. Also wie verhält sich mein Körper eigentlich? Was habe ich für ein Körpergefühl? Was habe ich für eine Körperwahrnehmung im Raum? Auch das ist ein Bereich, der ganz wichtig ist, wenn wir irgendwann davon reden, dass die Kinder im Stehen sind, im Freien stehen und dann ins Laufen kommen. So. Möchtest du ergänzen?
Guck mal, nee, gar nicht. Also ich möchte vielleicht mal zusammenfassen, dass sich das jetzt alles schon nach unglaublich viel Arbeit anhört, die von den Kindern geleistet wird. Und auch nach richtig viel Zeit. Also wenn wir uns das so alles angucken, was du gerade beschrieben hast, in welchem Zeitraum, wir kennen ja Entwicklungsdiagnostiken, wir kennen Entwicklungstabellen, was sehen wir so, was wissen wir? Das heißt, wann ist es soweit, dass sich die meisten Kinder statistisch aufrichten, um mal überhaupt eine Zahl zu sagen? Ihr kennt ja schon aus unseren anderen Podcast-Folgen, dass sich Entwicklung nie pauschalieren lässt, sondern dass es immer ganz wichtig ist, individuell zu gucken. Aber wir wissen ja aus der Medizin, die mögen ja ganz gerne Daten und feste Zahlen. Wann ist es denn soweit, Sarah? Das heißt, wann stellen sich die meisten Kinder auf die Füße?
Also, dass sich die Kinder in den Stand hochziehen, die meisten Kinder mit circa 11 Monaten, 11, 11,5 Monaten, da haben diesen Entwicklungsschritt die meisten Kinder vollzogen. So.
Genau.
Und ab da geht es dann ja Stück für Stück weiter. Dann wird der Stand immer sicherer und funktioniert immer länger. Ne? Und da arbeiten wir dann aber auch nochmal in gewissen großen Abständen darauf hin, dann wirklich irgendwann die Sicherheit zu haben, ins Laufen zu kommen. Aber was sagst du denn, Nina, wenn wir jetzt hochgezogen, sie sind im Stand und halten sich ja dann in der Regel an einem Möbelstück fest, nehmen wir mal das Sofa, da haben sie sich jetzt dran hochgezogen. Was wären so die nächsten kleinen Schritte, die noch kommen, bevor sie dann wirklich ins freie Laufen gehen?
Ja, das ist ja genau das, was du eben beschrieben hast. Das heißt, die Kinder stehen, bis sie auf die Füße kommen. Da ist ja auch oft noch eine Stufe zwischen. Das heißt, die wenigsten Kinder kommen aus der Bauchlage direkt zack, zack auf die Füße, sondern ich sehe oft, dass sich die Kinder erstmal wirklich so in diesen Kniestand bewegen. Ne? Das heißt, die suchen sich einen Gegenstand, an dem sie sich hochziehen können. So, entweder ist das der Körper der Eltern, wenn wir auf dem Boden sitzen, oder die suchen sich einen Tisch und bringen sich erstmal, oder ein Sofa, irgendwas, bringen sich erstmal in den Kniestand. Und dann geht es ganz individuell weiter. Manche Kinder sind dann ganz, ganz mutig und das ist direkt 2 Tage später, stellen die sich tatsächlich dann eine Etage höher auf die Füße. Das ist sehr unterschiedlich und auch sehr abhängig tatsächlich so ein bisschen vom Mut oder vom Temperament tatsächlich auch des Kindes, wie eilig die das so haben und wie sehr sie interessiert sind an der nächsten Position im Raum, nämlich noch eine Stufe höher.
Und da, finde ich, hast du was ganz Wichtiges gesagt, gerade bei diesem Aspekt, wie viel Mut sie haben oder wie viel sie sich vielleicht auch selber zutrauen. Da können wir nämlich gut nochmal an den Punkt anknüpfen von ganz am Anfang, als es um das Thema Gleichgewicht ging. Weil es ist ja so, und das können wir uns ja alle gut vorstellen, wenn ich irgendwann stehe, jetzt bin ich in den Stand gekommen, das ist ja für mich als Baby schon ganz schön hoch auf einmal. Weil gestartet bin ich ja flach am Boden. Und das erstmal, also mir einfach selber zuzutrauen und deswegen auch so wichtig, dass wir als Eltern da gar nicht eingreifen, sondern wir bieten uns vielleicht als Kletter- oder Spielgerät an, aber wir ziehen dich nicht in den Stand hoch, sondern das darfst du in deinem Tempo machen, so wie du es dir zutraust und dass du sicher bist. Und da kommt eben dieses Thema Gleichgewicht nochmal ins Spiel, was wir dann ja auch zum Laufen brauchen. Das hat ja ganz viele Aspekte. Gleichgewicht entsteht ja im Innenohr, hat was mit den Augen zu tun, mit den Halte- und Stellreflexen, mit der Tiefensensibilität. Also da sind ganz viele Faktoren involviert und ich brauche auch die richtige Muskelspannung, damit ich mein Gleichgewicht austarieren kann, also so Ausgleichsbewegungen mache. Und ich muss meine Körperhaltung im Raum einschätzen können. Also da auch ganz viel Raumwahrnehmung. Was findet da eigentlich statt? Und das alles braucht ein bisschen Zeit, dass ich das setzen kann, dass ich da mein Gleichgewicht finden kann und dass ich dann eben den nächsten Entwicklungsschritt mir zutraue oder den gehen kann, nämlich eben mich irgendwo ganz hoch zu ziehen, vielleicht irgendwann eine Hand loszulassen, beide Hände loszulassen. Das hat ganz viel damit zu tun, eine eigene Sicherheit zu kriegen. Und je mehr ich als Eltern versuche zu drängen und diese Entwicklungsschritte zu forcieren, kann das eben auch zu Verunsicherungen unserer Babys führen.
Das heißt, wir begeben uns in die Position, dass wir beobachten, staunen und abwarten.
Ja, und auffangen, falls das Baby fällt.
Und auffangen, genau. Ich glaube, wenn man sich das alles nochmal so vergegenwärtigt, was da alles wirklich für Entwicklungsschritte notwendig sind, um wirklich auf die Füße zu kommen, kann man echt fast sowas wie Ehrfurcht davor entwickeln, was diese kleinen, jungen Menschlein so einfach machen. So, und auch echt viel Verständnis, dass es einige gibt, die das schon ganz, ganz, ganz früh, also wir, weiß nicht, was du in deinen Kursen beobachten kannst, aber es gibt immer mal so ein, zwei Mal im Jahr, beobachte ich so Ausreißerkinder, die sich wirklich echt mit 7 Monaten Bombs, die stehen. Die stehen kein bisschen sicher, ne? Die stehen total wackelig, die stehen ganz instabil, aber die stehen. So, die haben einfach so eine Energie und so ein, die sind so neugierig, dass die das schon ganz, ganz, ganz früh machen. Und andere, die dann genauso gesund und normal entwickelt sind, die das einfach mal so mit 13, 14 Monaten machen, sich einfach wirklich später hinstellen und dann wirklich sicher stehen. So, das heißt, die damit anders umgehen und die sich einfach mehr Zeit dafür lassen. Also echt wirklich eine total, jeder Teil der Entwicklung ist spannend und ich finde diese Statomotorik fast den allerspannendsten Teil der Entwicklung, weil da wirklich so viel reinspielt und weil so viel dazugehört.
Das stimmt, da hast du total recht. Und wenn ihr da draußen jetzt ein Baby habt, was ganz neugierig ist und deswegen schon ganz früh steht, dürft ihr gerne eurem Kind auch trotzdem viele Spielanregungen nochmal in der Bauchlage oder im Krabbeln anbieten, einfach um die Fußmuskulatur noch ein bisschen zu stärken, weil das, was Nina gesagt hat, ist ja was wir dann häufig sehen, dass der Stand noch sehr unsicher ist, weil die Muskulatur noch so ein bisschen nachreifen darf. Und das könnt ihr eben gut machen, wenn ihr Spielideen oder Spiele mit euren Kindern am Boden macht, dass sie da nochmal andere Bewegungsmuster haben.
Genau. Ich würde sogar dann noch einige Tipps oder ein paar Ideen für euch Eltern daran hängen. Also wir haben ja schon herausgefunden, dass es grundsätzlich, dass eure Kinder keine Hilfe brauchen, um in den Stand und um in das Laufen zu kommen. Sie brauchen keine Anregung, das machen sie aus sich heraus. Ne? Je mutiger sie sind, je früher wird das sehr wahrscheinlich stattfinden. So. Ich weiß aber, dass es eine richtig schöne Idee ist für Eltern, wenn sich die Kinder hingestellt haben, da ein paar Dinge anzuregen und vielleicht die Entwicklung so ein bisschen die Entwicklung ein bisschen anzuregen, indem wir den Kindern dann zeigen, dass sie ihre Knie wieder benutzen können, um wieder runterzukommen. Also ein Kind, das sich hinstellt, weiß nämlich noch lange nicht, wie es gut und gesichert wieder runterkommt. So, und das kann eine gute Idee für Eltern sein, zu wissen, um wieder runterzukommen, aus dem Stand wieder runter in den Vierfüßler, braucht es diese Sollbruchstelle Knie. Und ich erlebe ganz oft, dass das echt für Eltern und für die Kinder auch so ein großes Aha ist, wenn das Kind steht, so ganz leicht mit dem Finger mal in die Kniebeuge. Heißt das Kniebeuge? Ja, ne? Genau. So ein bisschen reindrücken, sodass dieses Gelenk Knie so ein bisschen einknickt. So ganz leicht. Und dann, wenn das 2, 3, 4 Mal passiert, stellen die Kinder fest, krass, dann komme ich wieder nach unten. Und wenn zeitgleich ich was ganz Spannendes an die Füße des Kindes lege, und die Kinder auch wirklich motiviert sind, wieder runterzukommen, dann lernen sie, guck mal verrückt, ich kann mein Bein bedienen, ich kann machen, dass ich aus eigener Motivation, weil ich die Knie einknicken lasse, weil ich mein Gelenk Knie jetzt benutze, lerne, wie das zu benutzen ist, komme ich aus dem Stand wieder runter und kann dann wieder auf dem Boden selbstständig weiterkrabbeln. Dann braucht es nicht immer euch Eltern, die das Kind dann wieder runtersetzen, sondern das lernen die dann selber. Also das ist eine schöne Idee, die Eltern ausprobieren können, wenn die Kinder stehen. Und dann ist es ja das, was du eben auch schon gesagt hattest, möglichst viel Barfußsein ermöglichen. Nicht? Das heißt, im Sommer ist das immer nie ein Problem, aber auch zu versuchen, kälteren Jahreszeit, so oft es geht, die Kinder barfuß sein lassen, wenn sie in den Stand kommen. So, das unterstützt die Entwicklung ziemlich. Eine andere schöne Idee, wenn sich euer Baby in den Stand, also auf die Füße hochzieht, ist, sich mal, wenn sie sich am Tisch hochgezogen haben, sich mal gegenüber dem Kind zu positionieren und mal zu schauen, die Hände zum Greifen anzuregen. Das heißt, beobachtet, befühlt, erkundet mal irgendetwas mit eurem Kind gemeinsam, wenn es steht. Das heißt, richtet die Aufmerksamkeit auf die Hände. Guckt mal, ob links greifen will, ob rechts greifen kann. Das ist eine schöne Anregung für das Gleichgewichtssystem eures Babys, das sich jetzt auf 2 Füßen befindet. Das heißt, eine schöne Herausforderung, den Körper auf diesen 2 Füßen ins Gleichgewicht zu bringen. Genauso wie die Wasserkiste. Also wenn ihr eine Wasserkiste zu Hause habt mit Plastikflaschen, optimalerweise, ist das ein super Spielzeug für diese für diesen Entwicklungsstand. Weil eure Kinder können sich hinstellen und können versuchen, die Flaschen da rein und raus zu sortieren. Das heißt, sie beginnen, sich nur mit einer Hand festzuhalten, weil die andere Hand probieren möchte, die Flaschen da raus zu bekommen. Auch da machen sie schöne Erfahrungen. Manche Flaschen sind ganz leicht, manche Flaschen sind ganz schwer. Genau, wichtig hier nochmal einfach zu sagen, dass das wirklich Plastikflaschen sind, weil Glas geht natürlich sehr schnell kaputt. Zum Schluss fällt mir noch ein, dass ihr mal die schöne Aufgabe probieren könnt, eure Kinder, während sie stehen, auf ihre Füße aufmerksam zu machen. Hinstellen und stehen bedeutet in der ersten Zeit für eure Kinder, sich gut festzuhalten. Das heißt, die Füße, alles abwärts der Hüfte, ist sehr wenig für den Beginn präsent für die Kinder. Und es hilft ihnen, wenn ihr zum Beispiel mal ein bisschen mit den Füßen spielt. Das heißt, streichelt da mal ein bisschen, schaut, was passiert, wenn ihr die Außenkante mal ein bisschen kitzelt, wenn ihr mal auf den Fußrücken fasst. Das heißt, macht sie aufmerksam auf ihre Füße. Das wird ihre statomotorische Entwicklung verfeinern, weil sich die Körperwahrnehmung in dem Moment verbessert. Das sind so die Ideen, die mir einfallen, wie wir das Stehen und die ersten Stehversuche unserer Kinder spielerisch begleiten können. Also einmal über das Greifen, während die Kinder stehen, das Beschäftigen mit der Wasserkiste und über das Aufmerksammachen der Knie, um den Weg nach unten selbstständig wiederfinden zu können.
Ja, und gerade dieses, was du gesagt hast, Nina, finde ich, in die Knie gehen, ist ja auch sowas Wichtiges, was die Kinder dann auch brauchen, wenn sie im freien Stand sind und wenn sie ins Laufen gehen. Weil was mache ich denn, wenn ich das Gefühl habe, jetzt kann ich nicht mehr sicher laufen, weil das anstrengend ist, weil meine Muskulatur doch noch nicht so stark ist, wie ich vielleicht gedacht habe, dann haben die Kinder schon diesen Weg, wieder ins Sitzen zu kommen, ohne doll zu fallen. Also da ist sozusagen schon ein Entwicklungsschritt vorher passiert. Und das ist ja auch was ganz, ganz Wichtiges, was sie da mitnehmen.
Ja, genau. Jetzt haben wir uns noch so ein bisschen erstmal beim Hochziehen und im Stand stehen bleiben aufgehalten. Wie geht's denn jetzt weiter? Das heißt, irgendwann laufen sie ja alle, nicht? Wie ist denn die Entwicklung dahin? Sarah, was sehen wir denn da? Ein Kind, das sich am Tisch oder an wem auch immer aufrichtet und auf die Füße kommt. Wie geht's jetzt weiter? Was sehen wir da? Wie ist die Entwicklung?
In den meisten Fällen fangen die Kinder dann irgendwann an diesen Gegenständen zu laufen oder auch an euch, wenn ihr wieder als Spielmaterial herhaltet und auf dem Boden sitzt. Ziehen sich die Kinder in den Stand und fangen dann an, langsam Seitwärtsbewegungen zu machen an Gegenständen entlang.
Als erstes Seitwärtsbewegungen. Das bedeutet, dass die beide Hände sich weiter festhalten und die Füße zur Seite gehen. Das ist was so, wenn wir uns das Gleichgewicht nochmal anschauen, ist das nochmal eine ganz sichere Basis. Das heißt, beide Hände halten sich fest und alles geht immer nur so ein Stück nach links oder nach rechts. So, das machen sie unbestimmte Zeit. Manche Kinder ganz, ganz lange. Einige Kinder halten sich da 3-4 Tage auf und dann kommt der erste Schritt nach vorne. Das heißt, die halten sich an etwas fest, am Tisch, und irgendwann kommt dieser super wichtige Schritt vom Sofa zum Tisch. Das heißt, die Hand greift um, so, und die machen einen ersten Schritt nach vorne. Das ist ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt, weil es wirklich auch das etwas mit Raum nehmen und mit Raum einnehmen zu tun hat. Mich nicht nur seitlich vorzubewegen, sondern das erste Mal wirklich einen Fuß vor den anderen zu setzen und nicht daneben. So, und genau, ihr wisst wahrscheinlich schon oder kennt wahrscheinlich schon den Satz, der jetzt als nächstes kommt. Das ist super individuell. Da gibt es keine Standardentwicklung oder die Kinder machen das alle so. Da dürft ihr jeder von euch euer Kind individuell genießen und beobachten, wie euer Kind das löst und wie viel Zeit es dafür braucht.
Genau, und dann ist es ja irgendwann so, dass die Kinder dann teilweise nur noch eine Hand am Tisch oder am Sofa haben, wenn sie dort entlang laufen, also sich schon ein Stück lösen davon wieder und dann irgendwann ins freie Stehen kommen, also so richtig ins freie Stehen und dann auch genug Muskulatur und Sicherheit aufgebaut haben, dass daraus dann irgendwann der erste freie Schritt nach vorne erfolgen kann. Und auch das ist wieder super individuell. Manche Kinder brauchen erst eine sehr viel Sicherheit im freien Stehen, bis sie die freie Fortbewegung oder den freien Schritt machen können. Und andere probieren sich da wirklich so lange aus, bis es geklappt hat.
Vielen Kindern fällt dieses erste freie Stehen und vielleicht auch diese ersten freien Schritte leichter, wenn sie sich mit beiden Dingen an etwas festhalten können. Nicht? Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge, dass es eine gute Idee ist, den Kindern etwas Großes, Weiches, ein Teddybär oder irgendeinen schlecht aufgepumpten Wasserball oder so, in die Hände zu geben. Dann sind die nämlich schön im Gleichgewicht. Ne? Das heißt, wenn beide Hände in der Körpermitte irgendetwas halten, sind die Kinder im Gleichgewicht. Heißt, da haben sie eine kleine Hilfe für vestibuläres System. Und die haben auch noch psychologisch das Gefühl, sie halten sich an irgendwas fest. Und sind dann oft ein bisschen mutiger und machen dann den ersten Schritt oder die ersten Schritte nach vorne. Ich höre jetzt schon so ein bisschen einige Eltern laut denken, ja, nee, warte mal, aber erstmal kommt doch die Zeit, wo wir mit den Kindern zusammen, also wo wir die Kinder so quasi an der Hand laufen lassen, Sarah und Nina. Da habt ihr jetzt aber was vergessen. Sarah, wie ist denn das? Brauchen Kinder uns Mütter, Väter, die unsere Hände den Kindern geben, um laufen zu lernen? Ist das notwendig? Was wissen wir da?
Nein,
Geben Sie eine kurze Antwort.
Nein, das können wir jetzt mal relativ klar beantworten. Nein, das brauchen die Kinder nicht. Die brauchen uns schon, die brauchen uns als Sicherheit, dass sie wissen, dass wir da sind und dass wir sie begleiten. Und die brauchen uns, weil wir sie anfeuern und weil wir jeden kleinen Entwicklungsschritt mit ihnen zusammen feiern und uns mit ihnen zusammen freuen. Das ja, aber wofür sie uns nicht brauchen, ist zum Laufen an der Hand. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, wenn wir so durch die Gegend gucken in der Fußgängerzone oder auf dem Spielplatz, ist ja ganz häufig, dass die Kinder dann die Arme relativ hoch haben und ich die Hände festhalte von dem Kind. Und dann passiert Folgendes, das Kind hat die Hände nicht mehr frei, um sein Gleichgewicht auszutarieren, was es aber braucht, damit es eine ordentliche Körperstellung haben kann. Das heißt, wenn wir die Kinder an den Händen laufen lassen und sie da ja auch immer so ein Stück weit mithalten, sind die Kinder ganz oft ein Stück zu weit nach vorne oder ein Stück zu weit nach hinten geneigt und finden schlecht ihre Körpermitte. Das heißt, so schön das auch ist, dass wir das mit den Kindern machen möchten, aber tatsächlich verzögert es an sich die Möglichkeit für das Kind, das eigene Gleichgewicht zu finden und Sicherheit im Gleichgewicht zu bekommen. Und die Hände sind in einer unnatürlichen Position, weil wenn wir laufen, haben wir die Hände ja nicht über dem Kopf. So. Nee. Aber gut, es gibt nichts, was es nicht gibt. Wenn ihr jetzt aber sagt, oh mein Kind, mit dem mache ich das aber jetzt schon seit 2 Wochen und das finden wir beide total super und das macht uns so einen Spaß und mein Kind fordert das jetzt auch ein, wäre eine Lösung oder eine Idee zu sagen, okay, pass auf, du kriegst meine Hände, aber meine Hände wandern zu deiner Körpermitte. Das heißt, dass die Hände eures Kindes wirklich körpermittig sind und dass ihr nicht die Sicherheit und die Stabilität mit euren Händen gebt, sondern dass ihr wirklich versucht, mit den Bewegungen eures Kindes mitzugehen, damit sie das Gleichgewicht selber finden müssen.
Weil nämlich dieses Bild, was du vorher beschrieben hast, das Kind hat die Hände hoch und hält sich an der Hand oder an den Händen von der Mutter oder vom Vater fest. Das ist im Prinzip gar kein Laufen, weil die sich einfach echt oben festhalten, die hängeln so ein bisschen und machen eine Schreitbewegung. Das heißt, all diese Kriterien, die wir eben aufgezählt haben, Gleichgewicht und Körperspannung und so, und überhaupt tragfähige Muskulatur, das sehen wir da nicht. Das heißt, wenn ihr nur so mit euren Kindern lauft, wird das sehr lange eure Beschäftigung sein, mit den Kindern so laufen zu müssen, weil sie das weniger schnell lernen, alleine zu laufen. Und sich auch dieses Bewegungsmuster und der wo ist eigentlich mein Körperschwerpunkt? Ja, wenn meine Hände ganz oben sind als Kind, dann ist der Körperschwerpunkt nicht da, wo er hingehört. Das heißt, es festigt sich wirklich ein Laufmuster, ein Bewegungsmuster im Kopf des Kindes, das nichts Wirkliches mit freiem Laufen zu tun hat, sondern mit, weiß gar nicht, wie man das nennen kann, mit so hängender Schreitbewegung, so ein bisschen. So, und ihr tut euren Kindern und euch selber auch keinen
Gefallen. Genau, ihr sollt ja auch auf euren Rücken achten. Ne? Und da ist es auch besser, wenn ihr selber aufrecht seid.
Genau, und wir haben auch schon mal, wenn wir jetzt hier beim Laufen sind, auch in einer früheren Podcast-Folge über so Lauflerngeräte gesprochen. Das können wir vielleicht auch noch mal kurz anreißen, um dann zu den Schuhen zu kommen, die ja fürs Laufen auch eine Rolle spielen. Aber erstmal die Lauflerngeräte. Also Lauflerngeräte sind die, die wir gehfrei nennen, diese Dinger, in die wir Kinder setzen, die auf Rollen stehen und die sie befähigen, sich selbst durch den Raum zu, ich weiß es gar nicht, wie nennt man es denn? Bewegen ist ein schönes Wort, bewegen. Genau, sich selbst durch den Raum zu bewegen, also gehfrei, Türhopser kennen wir und Lauflernwagen, das sind diese drei Dinge. Da sind ja unsere Meinungen eigentlich ziemlich klar, nämlich die, dass es keine Geräte braucht, um laufen zu lernen.
Genau, da können wir jetzt mal schnell sagen wieder nein, nein,
fertig.
Und nein.
wobei der Lauflernwagen ja nicht so ein absolutes Nein kriegt, sondern der kriegt ja ein Jein.
Der kriegt ein später.
Der kriegt einen Lauflernwagen, sind super, wenn die Kinder laufen können.
Genau, aber als Lauflernwagen ist der Begriff tatsächlich ein bisschen irreführend, weil eure Kinder da einfach auch eine nach vorne geneigte Körperhaltung haben, also auch wieder der Körperschwerpunkt sich verändert und weil durch diese nach vorne gebeugte Haltung es passieren kann, dass die auch ein wahnsinniges Tempo kriegen, dass die eure Kinder gar keine kontrollierten Bewegungen machen können, sondern da eigentlich nur so hinterher hasten. Und deswegen macht es tatsächlich Sinn, Lauflernwagen anzubieten, wenn eure Kinder sicher frei laufen können. Dann sind die toll, dann kann man da Bauklötze reinsammeln und von A nach B transportieren. Dann gibt es Puppenwagen, die man schieben kann.
Genau, alle Lauflerngeräte sind keine Alternative zu dem, was wir vorher beschrieben haben. Das heißt, zu den Voraussetzungen, die Kinder entwickeln müssen, um laufen zu können. Und ich habe tatsächlich jetzt heute in der Vorbereitung hier zu der Podcast-Folge eine Statistik gefunden, die vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte e.V. erhoben wurde. Und die haben tatsächlich herausgefunden, oder die haben erhoben, dass es 6.000 behandlungsbedürftige Unfälle im Jahr gibt, die aufgrund von unterschiedlichen Lauflerngeräten zustande kommen. Das heißt, entweder die Kinder, die in diesen gehfrei durch die Gegend preschen und irgendwo gegenfahren oder die in den Türhopsern möglicherweise durch diese unnatürliche Spitzfußhaltung ganz lange irgendwie nur so auf Zehen durch die Gegend laufen, also im Zehenstand durch die Gegend laufen, wenn sie laufen können und damit Verletzungen verursachen. Also, diese Dinger machen nur Ärger. Nicht kaufen. Und wenn ihr sie habt, weiß ich nicht, werft sie weg, oder?
Wegschmeißen. Ja. Wir sind immer dafür, Dingen ein zweites Leben zu geben, außer bei Gehfrei und Türhopsern. Die können entsorgt werden. Okay, aber wenn es jetzt soweit ist, mein Kind läuft frei oder fängt an, die ersten Schritte zu machen. Kann ich jetzt endlich losgehen und diese wunderschönen Schuhe kaufen, die ich schon so lange gesehen habe und von denen ich immer geträumt habe, dass mein Kind die als erste Schuhe kriegt?
Ja, liebe Sarah, Voraussetzung ist, dass sie richtig schön glitzern, dass sie ein Geräusch machen, wenn das Kind sie benutzt und dass sie die richtige Farbe haben, die zur Hose des Kindes passt. Das sollte ich sagen, ne? Genau. Also, du sprichst an, wann braucht es eigentlich Schuhe? Das heißt, wenn mein Kind laufen kann, kaufe ich dann Schuhe? Brauche ich eigentlich Lauf-Lern-Schuhe? Auch die bietet der Handel uns ja an. Wann braucht es eigentlich Schuhe fürs Kind? Auch da können wir uns nochmal wieder hier üben in kurzer Antwort. Nämlich, es braucht dann Schuhe, wenn mein Kind sicher im Haus läuft, Laufen für sich als Hauptfortbewegungsmethode wählt und es dieses Laufen nun auch draußen tun soll und wird. So, dann braucht ein Kind Schuhe und die Existenzberechtigung eines Schuhes ist die, den Fuß vor Schmutz und Kälte zu schützen. Punkt. Mehr nicht. Der Schuh soll nicht stabilisieren, der Schuh soll einfach nur schützen und der Schuh soll nicht befähigen, besser laufen zu können oder leichter, sondern einfach nur schützen. Das ist das, was wir in unseren Kursen immer besprechen. Würdest du das noch ergänzen, Sarah? Ich
würde noch sagen, dass es wirklich wichtig ist, dass ihr gute Schuhe findet. Das bedeutet, dass sie aus einem weichen Material sind, dass sie eine sehr flexible Sohle haben, die gut mit dem Fuß mitgeht und dass der Schuh auch breit genug ist. Also Kinder haben schon, wir wissen es von uns Erwachsenen, aber auch bei Kindern sehen wir das schon, die sehr schmale Füße haben, dass es Kinder gibt, die, was sagt man immer, Mediumfüße, ne? Steht manchmal in den Schuhen. Oder dass es Kinder gibt, die einen sehr breiten Fuß haben. Und deswegen ist es wichtig, wirklich darauf zu achten, Schuhe zu finden, in denen die Füße genug Platz haben, auch die Zehen vor allen Dingen auch genug dass Platz Kinder haben gibt. Und nicht eingequetscht werden, um einen sicheren Stand zu ermöglichen, weil den kriege ich nur, wenn ich mit dem ganzen Fuß gut auftreten kann, auch im Schuh. Und um vorzubeugen, dass es keine Zehenfehlstellung gibt, also dass die Zehen nicht so gequetscht sind die ganze Zeit im Fuß. Das kriegt ihr tatsächlich in guten Kinderschuhläden. Da habt ihr eigentlich immer eine Beratung, die wirklich die Füße ausmessen, die dann teilweise auch nochmal die Breite der Schuhe ausmessen, ob der wirklich passt. Also da lasst euch bitte auch gut beraten, wenn ihr selber nicht die Fachleute dafür seid. Das finde ich immer noch mal ganz wichtig.
Ich habe mir auch gemerkt, dass man auch selber, das ist natürlich eine gute Beratung natürlich super wichtig ist. Und dass ich auch selber eine Qualität eines Schuhs gut beurteilen kann, indem ich mir den Schuh zwischen Daumen und Zeigefinger nehme und das ganze Ding jetzt ohne große Kraftanstrengung biegen können muss. Heißt, der muss einfach wirklich flexibel sein, um diese Abrollbewegung, die der Fuß beim Gehen ja macht. Ne? Da rollt der Fuß ja so von der Hacke, also von der Ferse zur Fußspitze. Das muss der Schuh natürlich mitmachen und nicht knüppelhart sein, weil das ein ziemlich schlimmes Gangbild beim Kind produziert und auch festigt. Das heißt, es produziert ja so Stampfer. Das heißt, wenn der Schuh nicht flexibel ist in der Längsrichtung und nicht nachgibt, dann können die Kinder nur stampfen. Bom, 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 bom. So. Und das ist nicht gut. Wenn ich die ersten Kilometer meines Lebens stampfend verbringe, dann ist das ein sehr ungesundes Gehmuster, Bewegungsmuster, was sich dann festigt. Das heißt, auch da spielt tatsächlich wirklich gutes Schuhwerk eine wichtige Rolle. Das stimmt, ja.
Dann sind wir für diese Folge schon fast wieder am Ende.
Lass uns doch vielleicht abschließend nochmal für die noch nie Kinderschuhe kaufen waren, eine kleine Vorwarnung aussprechen, nämlich die, dass gutes Schuhwerk, gute Schuhe für Kinder einfach echt wirklich teuer sind. Das heißt, es ist durchaus möglich für einen Kinderschuh in Größe 21 ähnliches Geld zu zahlen wie für einen Schuh in Größe 39 für mich so oder für euch. Das heißt, Kinderschuhe sind teuer. Und wer sich schon richtig freut auf das erste Schuhe kaufen, das sind ja diese vielen ersten Male, die jetzt noch so auf euch zukommen, auf die ihr euch so freuen könnt, dann vielleicht auch eine gute Information vorab. Ihr freut euch sehr aufs Schuhe kaufen. Eure Kinder die ersten Momente auch, aber wenn ihr das dritte Paar Schuhe an die Füße eurer Kinder bindet, anders kann man das, glaube ich, aus Sicht der Kinder nicht beschreiben, haben die da keine Lust mehr zu. Und dann wollen die nämlich los und dann wollen die diese lustigen Sachen, die da überall zu gucken sind im Schuhladen, anfassen wollen, rumlaufen wollen, rumkrabbeln. Und dann ist es ein guter Erfahrungswert, den wir euch hiermit weitergeben. Nehmt euch bitte eine andere Person, eine andere erwachsene Person mit zum ersten Schuhkauf. Das kann die Oma sein, die Patentante, die sich dann möglicherweise auch berufen fühlen, diese Schuhe zu erwerben, käuflich, das heißt mit dem Portemonnaie kommen. Das kann natürlich auch der Vater sein, der dann unterstützt, also geht nicht alleine. Ich glaube, das kann man so sagen. Würdest du das auch so empfehlen, Sarah?
Ja, ich fand das immer gut, wenn man zu zweit unterwegs war.
Ja. Das hat dann nämlich die Chance, wirklich ein richtig schönes Erlebnis zu werden. Wenn ich nicht mit dem hochroten Kopf aus dem Schuhladen wieder raus, möglicherweise sogar ohne Schuhe, weil das vierte Paar Schuhe wollte mein Kind jetzt wirklich nicht mehr an die Füße gebunden kriegen und dann musste ich ohne Schuhe wieder raus. Das wäre nicht schön, wenn das passiert. Gut, ja, dann sind wir zu einem Ende gekommen. Wir hoffen, dass du dich ein bisschen informieren konntest darüber, was für wahnsinnig viele Entwicklungsschritte stattgefunden haben müssen, damit dein Kind sich hinstellt und frei läuft. Und zum Schluss können wir ja mal gucken, welches Zitat wir dafür gefunden haben, sodass das in unseren allen Köpfen gut verankert wird, dieses Wissen. Sag mal, Sarah, kennst du
ein Zitat? Ja, natürlich kenne ich ein Zitat. Und das passt heute auch besonders gut, weil wir ja auch gesagt haben, dass es ganz viel darum geht, auch zu ihr auszuprobieren, wie weit kann ich meinen Körper nach vorne, nach hinten und zur Seite biegen, um noch stehen zu bleiben und ab wann falle ich um. Und das Zitat passt da ganz schön zu, und zwar: Jeder fällt mal hin, aber erst wenn man wieder aufsteht, lernt man zu laufen. Und das ist aus Bambi.
Das ist von Bambi, genau. Ja, dann sind wir am Ende und bedanken uns bei dir fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass es uns wissen. Gib uns ein Like, folg uns auf Insta und wir freuen uns auf den nächsten Pickup für die Ohren Sonntag. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.